vorne kommen. Oder hier im Lobpreisteam haben wir es heute erlebt, dass Giovanni und auch Markus was weitergegeben haben. Und vielleicht hast du dich schon immer gefragt, was ist das eigentlich? Wieso machen die das so? Oder warum machen wir das so? Und wer darf denn da eigentlich nach vorne kommen? Und wer hat denn das Recht, überhaupt was zu sagen? Und was hat es damit auf sich? Und wie nennt man das denn eigentlich? Oder vielleicht irgendeine andere Frage dazu? Und ich hoffe, dass ich heute ein paar Fragen klären oder dass wir das alles so unter einem Gerüst einfach stellen können und wir das besser verstehen, was das denn eigentlich soll. Was sind denn Geistesgaben? Vielleicht zuallererst das. Wir glauben daran, dass der Heilige Geist übernatürliche Gaben schenkt. Das lesen wir in Gottes Wort. Letzte Woche haben wir über natürliche Gaben gesprochen. Das heißt, natürliche Gaben hat Karl richtig gut erklärt, das habe ich mir gemerkt, das sind Talente und Begabungen, die einem in die Wiege gelegt wurden. So hat er es gesagt und das erklärt es auch sehr gut. Das ist was, was wir einfach von Natur aus gut können. Und als Karl die Liste vorgelesen hat, was es da denn alles gibt, ich empfehle euch, wer die Predigt nicht gehört hat, ihr könnt es im Internet nachholen. Da gab es schon einige Gaben, wo da steht, ja, das habe ich auch. Also zum Beispiel einen Sinn für Ordnung. Das ist zwar mit drei kleinen Kindern ein bisschen schwierig umzusetzen, aber ich weiß, dass ich einen Sinn für Ordnung habe. Also das sind Sachen, die können wir einfach so gut und die fallen uns leicht. Und darüber hinaus gibt es übernatürliche Gaben, die wir auch als Geistesgaben bezeichnen. Und wenn du dich näher mit diesem Thema beschäftigen möchtest, dann musst du unbedingt 1. Korinther lesen. 12 bis 14, daran führt kein Weg vorbei. Weil in diesem Bibeltext finden wir tatsächlich eine Aufzählung von 9 verschiedenen Geistesgaben. Und ich könnte jetzt eine Umfrage machen, welche euch einfallen. Das mache ich jetzt nicht. Ich lese einfach mal ganz kurz vor. Sag euch aber gleich, ich weiß, also heute auf jeden Fall werden wir nicht alle durchgehen und ob wir in der Predigtreihe alle durchgehen werden, bezweifle ich auch. Aber dass ihr es mal gehört habt und ihr könnt ja selber studieren und lesen und auch nachfragen. Da ist zum einen das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens, die Gabe der Krankenheilungen. Ist auch eine Geistesgabe, wie Karl vorhin angesagt hat, Arne Elsen. Die Gabe der Kraftwirkungen, die Gabe der Prophetie, die Gabe der Geisterunterscheidung, die Gabe des Zungenredens, die Gabe der Auslegung der Zungen. So, jetzt habt ihr alles mal gehört zumindest. Vielleicht seid ihr auch voll die Profis, also dann kennt ihr das dann sowieso schon. So, aber in diesen Kapiteln im 1. Korintherbrief geht es Paulus eigentlich gar nicht darum, zu sagen, okay, jetzt sage ich euch einfach mal, was für Geistesgaben es gibt, dann wisst ihr das alle und so, sondern es geht Paulus eigentlich darum, dass er der Gemeinde Anweisungen gibt, wie sie denn mit all diesen Geistesgaben umgehen sollen. Denn wir müssen uns vorstellen, in Korinth war eine Gemeinde, die kannten das, das waren wirklich alte Hasen. Die haben so, ja, ja, kennen wir alles, ja, habe ich auch, ja, erlebe ich auch jeden Sonntag, erlebe ich auch jeden Tag. Das heißt, es war eine Gemeinde, da war alles vorhanden an Geistesgaben. Wenn wir das mal zuerst hören, denken, was muss denn das für eine Gemeinde gewesen sein? Was muss da abgegangen sein, geistlich, wenn da jede Geistesgabe vorhanden war? Der Paulus schreibt ganz am Anfang von dem Brief, an keiner Gnadengabe habt ihr Mangel. Das ist krass, oder? Ich weiß nicht, wenn Paulus uns einen Brief schreiben würde oder auch nur mir persönlich, würde er wahrscheinlich das nicht schreiben, sondern würde sagen, ja jetzt, ich schreibe dir mal, was es alles gibt und dann kannst du dich danach ausstrecken. Aber in Korinth war alles vorhanden. Da gab es geisterfüllte Gottesdienste und sie erlebten den Heiligen Geist stark. Und jetzt denken wir, Mensch, das muss ja eine super Gemeinde gewesen sein. Und dann lesen wir den Brief und denken, was ging denn da noch ab? Da ging nämlich nicht nur Positives ab, sondern die gingen nicht gut miteinander um, da lief es menschlich drunter und drüber, da gab es Menschen, die haben überhaupt nicht tadellos gelebt, da gab es Betrug, sexuelle Unmoral, Streitigkeiten untereinander, die Leute aus der Gemeinde haben sich gegeneinander vor Gericht verklagt. Ja, will man doch nicht in der Gemeinde sein. Ne? Aber was sagt uns das? Auch wenn der Geist Gottes wirkt durch Menschen stark und mächtig, heißt es nicht, dass alles perfekt läuft. Und das heißt aber auch gleichzeitig, wir müssen nicht vor perfekt sein, damit Gottes Geist wirken kann und dass er Geistesgaben schenken kann. So, bevor wir uns jetzt besonders mit einer Geistesgabe befassen wollen, dann möchte ich nochmal Grundsätzliches weiter behandeln. Denn wozu brauchen wir eigentlich die Geistesgaben? Da stellen sich ganz viele Leute und auch ganz viele Christen, die vielleicht jetzt nicht in so einer Gemeinschaft oder Gemeinde aufgewachsen sind, wo das ausgeübt wird, denken sich, ja, wozu brauche ich das eigentlich? Also ich lebe doch auch so gut mit Gott und dem Herrn und ist auch super. Aber ich denke, da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Ich möchte mal lesen, gerade die ersten Verse aus dem 1. Korinther 12. Jetzt habe ich hier eine Folie, damit, genau. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Da ist mir gleich das ins Auge gesprungen, die nicht einmal reden können. Durch die Geistesgaben wird klar, Gott gehört nicht zu diesen Götzen, die eben nicht reden können, sondern Gott ist ein Gott, der spricht. Und wir glauben an denselben Gott, der redet, und zwar nicht nur allgemein, sondern klar und deutlich und manchmal auch echt ziemlich konkret. Wir haben Gottes Wort, die Bibel, und die ist wirklich ein enormer Schatz. Das ist mir diese Woche auch nochmal so neu bewusst geworden, weil ich muss euch echt gestehen, also wenn ich die Predigt vorbereite, dann packe ich mir die Bibel und lese mal so richtig intensiv, und im Alltag fällt es mir doch auch schon manchmal schwer. So, ne? Dann kommt ein Kind rein und dann, ach egal, so, ne? Aber das ist so ein enormer Schatz, den wir haben, und alles, was gepredigt wird, alles, was von hier vorne passiert, ob das jetzt eine Predigt ist, eine Lehre, eine Geistesgabe, egal was, das muss ich an der Bibel messen. Wenn jemand irgendwas anderes erzählt und denkst, in meiner Bibel steht aber was anderes, ja, dann sollten wir mal drüber reden, was hier vorne gesagt worden ist. Und die Geistesgaben sollen das Wort Gottes bestätigen. Und durch die Geistesgaben soll deutlich werden, dass Gott wirklich lebendig ist. Und dass er heute zu uns reden möchte und, wie gesagt, oft sehr konkret in der Situation. Vielleicht ging es dir ja schon, du saßt im Gottesdienst und jemand kam nach vorne, hat was weitergegeben und du wusstest, es ist für dich. Und dafür ist es auch da, dass Gott konkret spricht. Ich möchte euch erzählen, wie ich das erste Mal so ein richtig konkretes Reden durch eine Geistesgabe erlebt habe. Also vielleicht, also in meiner Erinnerung war es so richtig, richtig konkret das erste Mal. Zwar war das auf der Bibelschule, ich habe das zwar auch in meiner Gemeinde öfter mal erlebt, aber auf der Bibelschule war es ganz eindrücklich. Vielleicht kennen manche von euch den Namen Reinhold Ulonska. Ja, so, also auch wiederum die alten Hasen kennen Reinhold Ulonska. Und der war bei uns auf der Bibelschule und hat gepredigt und hat gedient in seiner Gabe der Prophetie und stand einfach vorne, und ja, wer ihn kennt, weiß, er hat so eine ganz tiefe Stimme und redet dann so. Und er hat etwas gesagt, was total in meine Emotionen und meine Situation reingesprochen hat. Ich habe mich damals irgendwie so gefühlt, ich bin mit Gott mal so richtig super, und dann geht es wieder irgendwie die Talfahrt runter und immer so auf und ab. Und er spricht genau das, erklärt er, und sagt, aber Gott ist beständig und geht mit dir vorwärts und so weiter. Und mich hat es echt umgehauen, weil das genau das beschrieben hat, wie es mir ging. Und da wusste ich, Gott redet konkret zu mir. Das war so cool, das habe ich nie vergessen. Das ist schon bestimmt, ja, 10 Jahre her. Aber ich habe es nicht vergessen, das ist irgendwie in meinem Herzen geblieben. Und sowas wünsche ich mir so für unsere Gottesdienste. Oder ist doch cool. Ja, das ist richtig cool. Und ich musste ihm noch nicht mal erklären, wie es mir geht, sondern Gottes Geist hat das gewirkt. Man könnte jetzt meinen, Reinhold Ulonska, Mensch, der ist ja echt, ne, da oben, der kann sowas. Und oft denken wir, der, ja, Geistesgaben, das ist so für besonders reife Christen, das macht hier das Lobpreisteam und die Pastoren und der Karl und so, die dürfen dann hier was sagen, weil die sind halt so reif oder was auch immer. Ja. Aber so ist es natürlich nicht. Geistesgaben sind nicht für die besonderen Christen, die Gott besonders lieb hat oder die er besonders auszeichnen möchte, oder sind so für uns da, dass wir irgendwie denken, jetzt bin ich einen Schritt weiter in der Glaubensleiter oder sowas. So ist es auch nicht, sondern Geistesgaben sind Gnadengaben. Charisma, das nennt es, ne? Rein wörtlich ist es die Gnade, ein Geschenk aus Gnade. Das ist keine Auszeichnung, keine Belohnung, die du bekommst, sondern etwas, was unverdient Gott uns gibt. Und zum anderen, jetzt muss ich euch vielleicht schocken, Geistesgaben sind gar nicht für euch. Oder die Geistesgaben sind gar nicht für dich. Sondern es sind Dienstgaben. Wenn du hier nach vorne kommst und einen Eindruck von Gottes Geist weitergibst, ist es nicht, damit du denkst, na, das war jetzt mal ein guter Gottesdienst für mich. Nee, das ist, damit du anderen dienen kannst. Durch deine Geistesgabe soll der Gemeinde oder dem Einzelnen gedient werden. Und da, Mensch, da muss ich auch echt mich immer wieder dran erinnern, mit welcher Einstellung ich in den Gottesdienst gehe. Ja, jetzt hoffe ich, ihr versteht mich richtig. Oft gehe ich ja in den Gottesdienst und denke, oh, Gott segne mich. So, ich brauche jetzt echt viel Kraft für nächste Woche und überhaupt für den ganzen Tag erstmal. Und für den Nachmittag und für mein Leben, Gott rede zu mir, ich brauche neue Power von dir. Hey, voll gut. Also wenn wir mit der Einstellung reingehen, ist schon mal gut, besser als mit keiner Einstellung. Aber vielleicht sollten wir auch mal reingehen und sagen, Gott, ja, segne mich, aber setz mich zum Segen für andere. Weil sonst könnten wir ja auch uns einfach eine Predigt zu Hause anmachen, oder? Gehst in den Livestream rein, ins Gospelforum oder weiß nicht, was du dir anguckst. Da wirst du ja auch gesegnet. Und vielleicht hast du sogar eine bessere Predigt als hier, weiß ich nicht. Aber Gemeinschaft und Gemeinde ist ja dazu da, dass wir gemeinsam uns ermutigen und vorwärts gehen. Und das Gute ist ja, wenn wir selber zum Segen werden, dann segnet es uns ja auch, ne? Das ist ja nicht etwas, wo wir dann nur geben und dann gehen wir ganz K.O. und fertig hier raus, sondern wir werden ja auch gesegnet. Also Geistesgaben sind Gnadengaben und Dienstgaben für den anderen. So, jetzt mache ich es mal ganz konkret, oder ich versuche es zumindest konkret zu machen. Kapitel 14 spricht Paulus vor allem von einer Gabe. Und diese Gabe wollen wir uns mal zusammen anschauen. Vielleicht fragst du dich, warum habe ich die jetzt gerade rausgesucht? Ich habe mir so gedacht, ich will was rausgreifen, was wir hier erleben und vielleicht was eine Erklärung bedarf. Deswegen habe ich die rausgegriffen. Und ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass, weil vielleicht ist es auch nicht so, aber ich jetzt persönlich, das ist irgendwie die Gabe, wo man am offensten für ist, weil die Schwelle so niedrig ist, sie vielleicht weiterzugeben. Also eine Zungenrede offen hier hinzustellen und die weiterzugeben, das bedarf schon Mut, oder? Weiß nicht, wer das schon mal von euch, ich habe das noch nie gemacht. Weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, da braucht man schon ein bisschen Überwindung, ne? Absolut. Aber bei dieser Gabe ist es ein bisschen einfacher, und zwar ist es die Gabe der Prophetie. Beziehungsweise, vielleicht steht in deiner Bibel auch die Gabe der Weissagung. Und jetzt möchte ich nochmal ein... Ah ja, steht schon da, Mensch, du bist einfach schneller als ich. 1. Korinther 14, 1-4. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Denn wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. So, Paulus sagt hier, ihr habt alles, alles ist in euren Gottesdiensten, aber strebt besonders nach der Gabe der Prophetie. Diese Bibelstelle wurde echt schon vielfach ausgelegt und dann wird immer ganz oft gesagt, ja, der Paulus spricht hier voll gegen Sprachengebet und das soll man gar nicht mehr machen. Also der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, die meisten von euch sind auch der Meinung, dass es nicht der Fall ist. Aber man muss den Hintergrund verstehen, in der Gemeinde in Korinth war die Gabe von Sprachengebet sehr stark vorhanden. Und daher haben sie das exzessiv betrieben auch. Ja, sie haben ständig in Sprachen gebetet und angebetet, Lobpreis gemacht. Und wahrscheinlich waren die Gottesdienste so voller Sprachengebet, dass ein bisschen too heavy war, denn wahrscheinlich, vermutet man, haben sie auch versucht, mit der Gabe der Zungenrede zu predigen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, dass es für die meisten etwas verwirrend war, vor allem für Außenstehende, die gekommen sind. Also sie haben versucht, zu predigen, zu lehren, auch zu evangelisieren. Könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, dass es nicht ganz funktioniert hat. So, und in dieser Hinsicht spricht Paulus jetzt rein, dann können wir es vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum er das sagt. Die Gabe des Zungenredens nur am Rande ist sicherlich auch eine Predigt wert, ist eine Gebetssprache, die wir bekommen durch den Heiligen Geist. Und das ist die einzige Gabe, würde ich sagen, die hauptsächlich uns selber stärkt. Weil wenn du für dich betest in Sprachen, da hört ja eigentlich kein anderer dazu. Oder jemand hört dich, aber betet selber oder so. Und es stärkt dich selber und du betest Gott an und sagst Gott, was du gar nicht selber aussprechen kannst. Und oft wissen wir ja gar nicht, was wir beten sollen. Und dann ist es ein enormer Schatz. So, Paulus möchte aber, dass die Korinther sich jetzt ein bisschen mehr darum kümmern, den anderen zu dienen und nicht nur sich selbst. Deswegen sagt er, die Gabe der Prophetie oder die Gabe der Weissagung, und da möchte ich euch gleich sagen, Weissagen und prophetisch reden ist genau dasselbe. Das macht es ein bisschen einfacher. Ja, oft wird es auch ein bisschen unterschieden, ist aber eigentlich Quatsch, weil es ist genau in der Bibel genau das gleiche Wort. Und ich weiß nicht, wenn du das jetzt gehört hast, jetzt Mensch, spricht die Anna über die Gabe der Prophetie, das klingt ja echt krass. Prophetie, also mir ging es früher so, obwohl ich echt christlich aufgewachsen, immer in der Pfingstgemeinde und so, und immer wenn ich gedacht habe, es kommt eine prophetische Rede oder ein Prophet kommt, dann dachte ich, oh je. Ne? Da muss man sich ein bisschen verstecken, weil es kann sein, der sagt, Anna, in deinem Leben ist diese Sünde. Ich weiß nicht, ob ihr das sammelt mal auch ab und zu mal für mich. Also ich habe das so teilweise verbunden oder ich habe es damit verbunden, dass Menschen etwas gesagt haben, was die Zukunft betrifft und meistens immer irgendwelche schrecklichen Sachen, die in der Endzeit passieren. So, das war immer mein Verknüpfungspunkt mit Prophet oder prophetische Rede und es hat sich Gott sei Dank geändert. Und eigentlich ist es auch logisch, ne? Weil prophetisch reden ist ein Wort aus dem Griechischen, heißt es Prophetia, und das heißt einfach nur für jemand anderes reden. Nichts anderes. Ne? Nicht Schreckensbotschaften verbreiten oder sowas. Das heißt einfach nur für jemand anderes reden und funktioniert ganz einfach. Gott legt etwas in das Herz eines Menschen hinein und er gibt es als Bote weiter. Das ist prophetisch reden. Göttliche Prophetie ist ein Reden im Auftrag des Herrn. So, das heißt, das, was wir sonntags hier erleben, ist prophetisches Reden. Und wenn du hier mal vorne standest und ein Bild weitergegeben hast oder einen Eindruck, den du hattest vom Heiligen Geist, herzlichen Glückwunsch, du hast die Gabe der Prophetie. Ist doch cool, oder? So, wie äußert sich jetzt diese Gabe? Gibt es auch bestimmt unterschiedliche Arten, wie sich es äußert, aber hauptsächlich ist es dadurch, dass wir Gedanken von Gott bekommen, die inspiriert sind und wir den Drang verspüren, es weiterzugeben. Und es sind Gedanken, die die lassen sich vielleicht auch gar nicht so schnell verdrängen. Das sind Gedanken, die, da denkst du vielleicht, wo kommt jetzt das her? So, das kann nicht von mir sein. Und du hast das Bedürfnis, okay, das muss ich irgendwie weitergeben. Und am Anfang, wenn du vielleicht noch nicht so viel gedient hast in der Gabe, dann klopft es auch ganz schön. So, je, soll ich das wirklich sagen? Und das ist auch richtig und so. Ja, dann kann das schon sein, dass das vom Geist Gottes ist. Oder es sind auch, die Bibel schreibt, von Visionen, von Bilder, von Träume. Das ist auch da einzuordnen. Vision ist eine geistliche Schau mit einer Botschaft. Wir sprechen immer von Bildern. Ich möchte ein Bild weitergeben, ne? Von irgendwas. Du siehst irgendein Bild, ein Gegenstand, irgendetwas. Und das ist verknüpft mit einer Botschaft, die du weitergibst. Oder auch Träume. Haben wir auch letzten Sonntag gehört vom Karl, der einen Traum hatte und aufgewacht ist und wusste, das war jetzt kein normaler Traum. So, das ist etwas, was Gott mir gegeben hat, was ich weitergeben soll. Das ist auch da einzuordnen. Paulus schreibt nun den Korinthern, welche Merkmale eine prophetische Rede haben soll. Und ich finde es auch richtig wichtig. Vielleicht kannst du nochmal die alte Bibel, die genau, nochmal, eins weiter. Genau, das habe ich so gelb markiert, weiß nicht, ob man das erkennt. Hilft den anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen, ermutigt und tröstet sie. Ich habe jetzt, wenn du eine Elberfelder Übersetzung hast, was ich eigentlich habe, ich suche immer die schöne Übersetzung nur für euch raus, dann hast du vielleicht die Begriffe Erbauung, Ermahnung, Tröstung schon mal gelesen. Dann denkst du, na, Ermahnung, das hört sich ja schon mal ein bisschen anders an als Ermutigung. Aber, und deswegen möchte ich auch mit Ermahnung anfangen, Ermahnung klingt im Griechischen eigentlich viel positiver. Das heißt nämlich ermunternde Ermahnung oder so etwas wie Zuspruch. Ein prophetisches Wort kann eine Ermahnung enthalten. Na, manchmal müssen wir auch ein bisschen korrigiert werden. Aber Ermahnung bedeutet hier, es wird immer ein Ausweg aufgezeigt. Es wird nicht einfach sowas in den Raum gestellt, du, keine Ahnung, was auch immer, was weiß ich was gemacht, sondern es ist immer ein Ausweg vorhanden und eine Ermutigung zur Veränderung, immer etwas Positives, weil so ist Gottes Herz. Ne, er will uns ja nicht nur korrigieren, jetzt guck mal, was du da wieder gemacht hast und ich verstoße dich oder so, sondern er will ja immer gewinnen für sich und für sein Reich. Das heißt, durch die prophetisches Reden können verborgene Dinge offenbar werden, ganz klar, aber nicht um bloßzustellen, sondern um weiterzuhelfen. Das bedeutet dieses Wort Ermahnung. Und Erbauung klingt ja wieder positiver. Prophetisches Reden soll zur Auferbauung dienen. Da sollen wir gestärkt werden, da wollen wir gemeinsam im Glauben wachsen. Und Tröstung. Na, der Schnulli. Der Schnulli passt gut dazu. Ein Tröster. Man sagt ja oft ein Tröster, ne? Tröster. Und so ist es auch beim prophetischen Reden. Soll zur Tröstung dienen. Prophetisch reden soll keine Drohung sein, sondern Trost. So, wenn ich das alles höre, Erbauung, Ermahnung mit einem Ausweg und Tröstung, dann klingt es doch sehr seelsorgerlich. Und so ist es auch. Prophetische Reden ist durch und durch Seelsorge. Das ist der Seelsorgepart in unserem Gottesdienst. So, wir merken, und wenn ich darüber nachdenke, denke ich, Mensch, prophetische Rede ist so ein enormer Schatz. Wenn das geschieht, werden wir ermutigt und auferbaut. Du bekommst gratis Seelsorge hier im Gottesdienst. Also nicht, dass das sonst was kosten wird, aber also, aber ist ja auch schon mal gut. Also was für ein enormer Schatz und wie schade wäre es, wenn wir jetzt sagen würden, streichen wir jetzt. Ne? Sondern eigentlich sollten wir uns mehr danach ausstrecken. So, jede Prophetie soll unter diesem Generalauftrag stehen. Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Selbst Zukunftsbotschaften. Jetzt haben wir es ja wieder mit der Zukunftsbotschaften. Weil prophetisches Reden, natürlich kann das auch eine Botschaft für die Zukunft sein. Und manchmal kursieren da ja allerhand prophetische Reden mit E-Mails rum und der hat das gesagt und so weiter. Und Ich kenne die Leute meistens ja gar nicht, die das sagen. Ja, aber wenn man das liest und es tröstet nicht, es ermutigt nicht und es ermahnt auch nicht mit einem Ausweg, dann lege ich es eigentlich weg. Also, weil was soll das dann? Ne? Vielleicht kennst du solche E-Mails auch nicht, dann ist auch okay. Vielleicht noch als Hinweis, die Offenbarung, da haben wir auch manchmal Angst, die zu lesen, ne? Oder? Also ich hatte es früher, weil man denkt, oh Mensch, da wird gezeigt, wie das Ende abläuft und so weiter. Aber die Offenbarung als Ursprung war ein Trostbuch. Ne? Das heißt, die Christen, die Verfolgung erlebt haben, haben das gelesen und wurden getröstet davon, weil welche Botschaft enthält die Offenbarung? Am Ende siegt der Herr. Ne? Also alles, was auch die Zukunft betrifft, das, natürlich gibt es prophetisches Reden, was die Zukunft betrifft, aber es soll die Botschaft haben, am Ende siegt der Herr. So, bleibt an ihn dran, es lohnt sich, am Ende siegt der Herr. So, ich möchte noch einen Bibelvers mit euch anschauen, was uns lehrt, wie wir denn mit Prophetie umgehen sollen. 1. Thessalonicher, jetzt darfst du nochmal eins weiter machen. Genau, 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Auch ein viel zitierter Vers, vor allem das Prüfen, das mag man dann immer, ne? Also wir sollen es ja auch prüfen, steht ja auch in der Bibel. Ja, das stimmt, aber steht da zuerst? Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Und verachtet das prophetische Reden nicht. Je nach unserer Prägung, nach unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, können wir persönlich gegen prophetisches Reden eine Abneigung haben. Vielleicht empfinden wir das als unangenehm oder unangebracht oder vielleicht hast du was erlebt, was nicht so gut gelaufen ist oder so, weiß ich nicht. Das kann sein, aber schade eigentlich, wenn man es dann generell ablehnt. Weil, wie wir schon gemerkt haben, es so ein großer Segen eigentlich ist, der uns dienen soll. So, es kann aber auch sein, es kommt eine Person nach vorne und du denkst, oh je, die, wahrscheinlich denkt es niemand von euch, ne? Die will mir jetzt was sagen. Oh je. Verachte das prophetische Reden nicht. Gott gebraucht jeden. Gott gebraucht jeden. Und auch wenn uns die Person vielleicht nicht so in den Kram passt oder du denkst, Mensch, aber die hat noch einiges mal zu erledigen in ihrem Leben, haben wir auch gehört, Gott scheut nicht davor, uns Geistesgaben zu geben, auch wenn bei uns nicht alles perfekt läuft. Ne? Also wir dürfen uns fragen, egal wer hier vorne steht und egal was für Erfahrungen du schon gemacht hast oder was du so generell denkst über das ganze Pfingstliche oder Charismatische oder was auch immer, wie du das auch nennst, öffne dich dafür und sag, okay, Gott, möchtest du dadurch was zu mir sagen? Und wenn wir unser Herz aufmachen, dann kommt Gottes Reden auch zu uns. Und vielleicht möchte er auch genau eine schwierige Person gebrauchen, um zu dir zu sprechen. Also, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles. So, jetzt kommen wir zu dem Prüfen. Weil die Sache ist ja nämlich die, wenn Gott uns gebraucht, dann sind ja immer noch wir. Ne? Es ist ja nicht so, wenn hier jemand da vorne steht, ist er plötzlich eins zu eins so, wie Gott ihn haben möchte und sagt nur göttliche Worte in einem perfekten Dialekt, perfekter Sprache und alles. So ist es ja nicht, sondern ein fehlbarer Mensch gibt einen Gedanken Gottes weiter mit menschlichen Worten, die ihm zur Verfügung stehen. Gott gebraucht keine Automaten, wo alles rein flüssig rauskommt, sondern Boten. So, das heißt, prüfen bedeutet, wenn jemand eine Botschaft weitergibt, was sagt jetzt Gott und was ist vielleicht menschliche Unzulänglichkeit? Was ist vielleicht einfach was Menschliches noch dazu? So, und außerdem wissen wir ja, haben wir jetzt schon gelernt, ein prophetisches Reden soll ermutigen, ermahnen und trösten. Und wenn eine Botschaft kommt, die das nicht tut, sage ich jetzt einfach mal, ist kein prophetisches Reden, was von Gott kommt. Na? Und wir wissen auch, es muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Wenn jemand jetzt hier vorne kommt und sagt, ich habe den Eindruck, Jesus ist gar nicht am Kreuz gestorben. Na, wissen wir, ist totaler Quatsch. Stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein, es kommt nicht von Gott. So können wir prüfen. Und übrigens muss die Prüfung gar nicht erst erfolgen beim Hörenden, sondern wenn du selber eine Botschaft empfängst oder denkst, okay, vielleicht ist es schon etwas, was Gott der Gemeinde sagen möchte, dann kannst du selber dich fragen, okay, ermutigt es, ermahnt es, ertröstet es, stimmt es mit der Bibel überein? Also du kannst ja selber diese Punkte durchgehen und wenn du zu allem, ja, das glaube ich schon, hey, dann geht es weiter. Und jetzt noch ein paar, ich würde fast sagen Fun Facts, aber ein paar Gedanken am Rande, was sich erstmal lustig anhört, aber was echt schon viel kaputt gemacht hat, wie solche Gaben missbraucht wurden. Und zwar, wenn du Single bist und den Eindruck hast, zu einem Mädchen zu gehen und zu sagen, Gott hat mir gezeigt, du sollst mich heiraten, lass es, das ist echt No-Go, das ist echt No-Go. Prophetische Rede soll nicht dazu dienen, zur Manipulation. Ja, und selbst wenn du den Eindruck hast, dann behalten für dich, Gott wird es der Frau schon sagen. Okay? Prophetie ist kein Mittel der Heiratsvermittlung, auch nicht für andere, ne? Nicht nur für dich selber, sondern auch nicht für andere. Da gibt es echt interessante Geschichten, die auch auf der Bibelschule passiert sind. Also echt Finger davon, Finger weg. Prophetische Rede soll auch nicht Hilfe bei geschäftlichen Entscheidungen sein, auch soll es kein Weg sein, Personen in Ämter zu berufen. Wenn du vorkommst und sagst, ich habe den Eindruck, ich soll hier Pastor sein, das müssen wir leider dann ablehnen, weil Gott anders beruft. Dazu sollen Gläubige auch nicht gezwungen werden, Geld zu spenden. Auch ist schon viel schiefgelaufen. Und auch bei persönlichen Konflikten soll dies nicht als Waffe benutzt werden. Wenn du im Konflikt mit einer Person, zum Beispiel aus der Gemeinde, stehst, passiert ja immer wieder, ist ganz normal und menschlich. Und wenn du dann also manchmal ist ja auch gar nichts Böses dahinter, ne? Dass man das mit Absicht macht, aber es kann ja auch sein, man kriegt dann so Gedanken, ja, Gott will mir vielleicht sagen, ich soll sagen, die soll sich dann entschuldigen und bei mir, weil die ist auch schuld und man gibt dann irgendwie sowas weiter in der Art, um die andere zu beeinflussen. Nee, lass es. Ist nicht gut. Sondern vertrau drauf, Gott redet auch in vielen Fällen zu uns persönlich und gebraucht andere Menschen. Also da ist bestimmt schon viel Manipulation und anderes nicht Gutes passiert. Deswegen sage ich die Punkte, wenn die dir in den Sinn kommen, nee, lass es. So, und dann geht es weiter. Behalte das Gute. Wie oft hängen wir uns an dem Schlechten auf und dann sonntags beim Mittagessen wird gesprochen, was lief denn alles schief so im Gottesdienst? Und die Predigt war auch nicht so gut und dachte, Lobpreis haben sie wieder schief gesungen. Und das passiert hier natürlich nie. Aber so oft hängen wir uns da so an den schlechten Sachen auf, aber die Bibel ermutigt, behalte das Gute. Und ich glaube, wenn wir uns am Guten festhalten und das hervorheben, dann fällt das Schlechte ganz oft einfach so runter. Dann, das ist halt menschlich, ist halt so. Ist aber auch nicht schlimm. Ne? Also, und das Gute behalte und bewahre das Reden Gottes in deinem Herzen. Ich hoffe, ihr bekommt dadurch Lust auf prophetisches Reden im Gottesdienst. weil jetzt frage ich euch, wie bekomme ich das denn? So. Denkst du, vielleicht prophetisches Reden ist cool? Will ich auch? Paulus spricht davon, dass wir nach den Gaben eifern sollen und uns danach ausstrecken, dass wir streben sollen danach. Und das ist eigentlich sehr schwach ausgedrückt. Wahrscheinlich haben wir kein deutsches Wort oder weiß nicht, warum sie nichts anderes genommen haben. Oder es heißt etwas gieren, so brennend hinterher, etwas her sein. Das bedeutet es eigentlich. Und jetzt ist es natürlich ein unverdientes Geschenk aus Gnade. Das wissen wir. Aber wie bei so vielen Sachen ist es doch so, dass Gott uns verspricht, uns zu segnen und uns gute Gaben zu geben. Und trotzdem ist es so, dass wir ihn darum bitten sollen. Ja, weil Gott in Beziehung mit uns sein möchte und uns nicht einfach nur so alles geben, ja mach mal. sondern wir sollen uns danach ausstrecken. Und so ist es auch mit geistlichen Gaben. Wir dürfen Gott darum bitten, es uns zu schenken. Und Gott ist der Geber guter Gaben und er gibt gerne. Das weiß ich. Ich glaube, ich habe noch niemanden getroffen, der hat gesagt, ich wollte das und habe es nie bekommen. Glaube nicht. Vielleicht muss man manchmal ein bisschen geduldig sein, aber ich glaube, dass Gott es schenken möchte. So, und der letzte Bibelvers für heute, 1. Timotheus 4, 14 und 15. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Hier schreibt Paulus an Timotheus. Und der Timotheus, der musste genauso wie wir wahrscheinlich daran erinnert werden, dass er seine Geistesgabe, was auch immer das war, nicht vernachlässigen soll. Weil das können wir nämlich auch. Und was auch interessant ist, dass da steht, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Weil es ist nämlich so, mit übernatürlichen Gaben, genauso wie auch bei natürlichen Gaben, wenn wir die bekommen, haben wir die nicht so im Komplettpaket. Sprich, du hast die Gabe der prophetischen Rede und jetzt bist du der perfekte Prophet. So ist es nicht. Genauso, wenn du die Gabe kriegst, die natürliche Gabe, der Klavier zu spielen. Da brauchst du Jahre dazu, um so zu spielen wie die Geli. Ne? Also man muss auch üben. Und genauso ist es auch mit geistlichen Gaben. Da muss man üben. Und man muss darin wachsen wollen. Und ich wünsche mir so, dass wir als Gemeinde auch Raum schaffen, wo wir das machen können. Weil oft denken wir ja, wir müssen dann perfekt sein, wenn wir da vorne stehen. Und ich möchte jetzt auch ermutigen, dass wir das, es gibt auch Bereiche in der Gemeinde, wo wir das besser üben können, sage ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel die Kleingruppe. Ich war noch nie in der Kleingruppe, muss ich euch gestehen. Komm noch mal, ja. Aber vielleicht gibt es da ja auch Gebet, oder? Ja. Bestimmt. Und dann, wenn du da bist, dann frag doch mal Gott, vielleicht soll ich was weitergeben. Und dann gibt es weiter und wenn es falsch ist, überhaupt nicht schlimm. Oder? Und da kann man das gut üben und da kann man sich auch direkt Feedback geben und sagen, du, das hat mich angesprochen. Und dazu möchte ich auch echt ermutigen. Wenn jemand hier vorne steht und was weitergibt und dich hat es angesprochen, dann geh nachher zu der Person hin und sag, das hat mich angesprochen. Weil das ist das Beste, Feedback ist das Beste, wo man weiß, okay, Gott gebraucht mich wirklich, weil die Sache ist ja die, und ich kenne das auch wenn man was weitergibt und denkt, okay, das ist wirklich vom Geist Gottes, dann fragt man sich, hat das überhaupt jemand angesprochen? Also es ist wichtig, dass man Feedback bekommt und dann weiß man, okay, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs und dann segnest du den anderen wiederum, indem du das Feedback gibst, haben wir ein Segen, eine Win-Win-Situation. Oder im Gebet für Freunden. Manchmal fällt es mir persönlich leichter, prophetisches Reden zu empfangen, wenn ich nur eine Person vor mir habe und nur für diese Person bete. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber vielleicht geht es dir auch so. Denn auch da kannst du das üben, wenn du für jemand anderes betest für deinen Mann, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Freundin oder wo auch immer du das so lebst. Da kannst du es auch üben. Und da kannst du sogar direkt fragen, ja, stimmt, passt das jetzt so für dich? Oder der Lobpreisabend, finde ich auch super, wenn man das da üben kann. Na, da können wir auch direkt viel offener oft dafür sein, als im Gottesdienst, wo alle um 23:30 wieder gehen wollen. So. wir können üben, wir können Fortschritte machen und wir sollen es nicht vernachlässigen. Wir sollen unsere übernatürlichen Gaben nicht verkümmern lassen. Da, wo du sie vielleicht schon ansatzweise erlebt hast, dann geh damit voran und Gott möchte dich segnen dadurch und vor allem andere dadurch segnen. Ich bin am Ende meiner Predigt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust bekommen. Und ich möchte jetzt für uns beten und möchte euch echt ermutigen, dass ihr das mit in die nächste Woche nehmt. Und vielleicht nochmal für euch reflektiert, okay, wie stehe ich zu dem Thema? Habe ich vielleicht sowas selber schon erlebt? Bediene ich in der Gabe? Will ich da noch weitere Fortschritte machen? Wie kann das passieren? Und all diese Dinge, du kannst auch gerne nach dem Gottesdienst im Leitungsteam oder zu Leuten aus dem Leitungsteam kommen, wir beten für dich. Aber lass uns das wirklich als großes Geschenk von Gott sehen, was wir erhalten und fördern wollen in der Gemeinde und im Gottesdienst. Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist. Und Gott, ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Danke, dass du hier lebst in der Gemeinde. Heiliger Geist, wir wollen, dass du wirkst in unserer Gemeinde, in unseren Gottesdiensten, in unserem Leben. Und Herr, ich danke dir, dass du sprichst. Ich danke dir, dass du auch ganz konkret sprichst, in Situationen hinein, nicht nur allgemein, sondern ganz konkret zu jedem Einzelnen. Und du kennst jeden Einzelnen und du weißt ja auch, was jeder Einzelne braucht. Und deswegen brauchen wir dich unbedingt. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden ausstattest mit den Geistesgaben, die du austeilen möchtest für jeden. Und möchte dich bitten, dass wir daran dienen und darin Fortschritte machen können. Ich danke dir, dass du noch so viel mehr für uns hast und möchte dich bitten, dass wir das erleben Stück für Stück. Ja, und dass wir erleben, dass Menschen ermutigt werden, dass sie ermahnt werden mit einem super Ausweg, dass sie getröstet werden und dass wir uns das nicht entgehen lassen, das, was du für uns vorbereitet hast, Herr. Und wir wollen uns danach ausstrecken und dich bitten, dass du noch mehr tust in unserer Mitte. Amen.